Es geht um Schicksale, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Hey, mein Name ist Selina Herr und ich spreche im Podcast Selbsthilfe hat Stimme mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Wir sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klären wir darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründet, räumen mit Vorurteilen über Betroffene auf und schaffen Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, echt und effektiv. Hört jetzt rein bei Selbsthilfe hat Stimme auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Aus der Finsternis in ein buntes, heiteres, freies Leben voller Überraschungen. Das ist der Lebensweg von Susanne Witzig. Von Schlingen, die um ihre Hände und Füße sowie um ihre Seele gelegt wurden, hat Susanne sich inzwischen befreit bzw. Möglichkeiten gefunden, dies immer wieder von Neuem zu tun. Dabei ist es ihr gelungen, zu sich selbst zu finden und wurde zu einem International Artist. Ich freue mich sehr, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens Susanne Witzig begrüßen zu können. Liebe Susanne, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren HörerInnen vor.
Ja, hallo auch von mir, ein herzliches Willkommen. Ich bin Susanne Witzig und bin Malerin, 54 Jahre alt und lebe mit der wunderbarsten Menschen und zwei Katzen im Münsterland.
Sehr schön. Liebe Susanne, ich liebe es bunt, ich liebe leuchtende Farben und ich liebe es, wenn ich auf Entdeckung gehen kann. All das erlebe ich, wenn ich deine Bilder betrachte. Was hat es denn mit deinem besonderen Farben- und Formenspiel auf sich?
Also Farben sind für mich nicht nur irgendwelche Pigmente, sondern für mich sind Farben in erster Linie Emotionen, die unbedingt ein Gesicht brauchen und die unbedingt gelebt werden müssen. Und Farben sind für mich einfach auch nicht nur einfach rot, blau, grün und gelb, sondern für mich sind es die vielen Farbtöne dazwischen. Und ich denke und fühle nicht in reinen Farben, sondern immer in dem, was dazwischen ist. So liebe ich ja zum Beispiel Pink, Orange, Hellblau. Diese reinen Farben, wie sie in der Natur vorkommen, verwende ich zum Beispiel auch sehr selten in meiner Malerei. Und was die Form angeht, da ist es bei mir immer ein bisschen abhängig von den Zeitpunkten. Es gibt zum Beispiel diese Zeit, wo ich halt sehr frei gemalt habe. Und dann gibt es die Zeit seit letztem Jahr bis jetzt, wo ich eher so diese geometrischen Bilder male. Das heißt, wo also geometrische Formen in den Vordergrund des Bildes gestellt werden und die Farben im Hintergrund auch eine große Rolle spielen. Aber letztendlich ist es das Zusammenspiel auch zwischen Hintergrund und den Formen.
Ja, und diese Farben und dein Formenspiel, das hat für mich eine unglaubliche Dynamik. Ja, da möchte ich dich bitten, auch nochmal was zu sagen. Mir fällt immer dieses Dreieck besonders auf.
Ja, also das Dreieck ist tatsächlich sehr häufig in meinen Bildern enthalten, vor allem in den letzten Wochen und Monaten. Dieses Dreieck habe ich für mich herausgefunden, dass es einfach ein Symbol, was unglaublich Stabilität verleiht, was sehr stabil ist. Ein Dreieck kann niemals kippen, egal wie man es dreht und wendet. Ein Dreieck bietet immer Stabilität. Es lässt sich nicht kippen und ich glaube, diese Stabilität ist es, die ich ganz häufig auch brauche, weil je chaotischer es in mir zum Beispiel drin aussieht, umso mehr Struktur brauche ich nach außen. Deswegen auch diese geometrischen Formen in Form von Dreiecken, jetzt ja auch Kreise, das war nicht immer so. Und auch Vierecke, Rechtecke, also alle geometrischen Formen mag ich im Prinzip. Und auch die einfache geometrische Linie mag ich. Und ich ziehe alle geometrischen Formen und Linien manchmal zigfach nach, einfach weil es mir ein Gefühl der Struktur, ja, Geordnetheit und das beruhigt mich, weil ich glaube, dass diese geometrischen Formen, das ist meine Art der Struktur und der Geradlinigkeit, die ich brauche, je düster und je chaotischer es in mir drin ist.
Ja, und ich finde das so spannend bei deinen Bildern. Wenn man dich jetzt das so beschreiben hört, dann könnte man, wenn man die Bilder nicht kennt, zu so denken, ach, das sind so starre Bilder, das sind nur Linien und Dreiecke und da ist mal ein Rechteck oder so. Und das hat so viel Dynamik. Ja, man sollte sich die Bilder wirklich im Internet bei dir auf der Seite anschauen. Ja, das ist ein schöner Kontrast, finde ich, ne? Diese Lebendigkeit, die da, also für mich ist die da so drin. Also wenn ich das sehe, dann habe ich mir das Gefühl, ich könnte danach tanzen. Ich habe mal in meiner Tanzgruppe nach einem Bild von Kandinsky getanzt. Da hat jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ein Element sich rausgesucht, hat das in Bewegung gebracht. Und dieser Gedanke kommt mir bei deinen Bildern auch häufig, wo ich denke, da sollte ich mir mal eins raussuchen und danach tanzen.
Ja, der Tanz der Emotion ist es ja auch oft bei mir, ne?
Ja, guck, Tanz der Emotion passt ja. Dann ist mein Eindruck ja ganz passig.
Ja, genau.
Ja, schön, ja, schön. Ja, danke, dass du es nochmal so sagst. Ja, ich würde gerne nochmal so in deine Geschichte reingehen, weil ich finde es so spannend, deinen Lebensweg so zu betrachten und zu sehen, wie du eben, ja, durch deinen Weg zu dem gekommen bist, wo du jetzt bist. Du hast ja nicht einfach gerade mal eben diese Bilder gemalt, wie du sie jetzt malst. Das ist ja ein interessanter Weg dahin. Und er hat begonnen, dass du in der ehemaligen DDR aufgewachsen bist. Ich würde vorschlagen, dass du da einfach mal so berichtest, wie du magst.
Ja, also in der DDR habe ich gelebt bis zu meinem 19. Lebensjahr. Das heißt, also ich habe meine gesamte Kindheit und auch meine Jugend dort verbracht, kann man sagen. Mein gesamtes Leben war immer sehr geprägt vom Kampf, muss ich sagen. Schon als Kind habe ich frühzeitig gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin als die meisten. Ich war so ein bisschen das unbequeme Kind, was Fragen gestellt hat, die nicht so erwünscht waren. Ich war sehr, soll ich sagen, ich war immer so ein gewisser Freigeist. Ich habe immer gesagt, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe. Und ich habe mich schwer in irgendwelche Schablonen pressen lassen. Und zu Ostzeiten war es halt, also zu DDR-Zeiten war es halt tatsächlich so, dass möglichst alle Kinder und auch natürlich die Erwachsenen gut funktionieren mussten und sollten und nach Möglichkeit alle auch gleich. Also, dass es nicht so viel nach unten, aber auch nicht so viel nach oben an Schwankungen gab. Da passte ich so überhaupt nicht rein. Also ich merkte das auch schon sehr frühzeitig als Kind, dass ich anders war. Ich habe also schon in sehr frühen Jahren lesen und schreiben gekonnt. Mit 6 Jahren, 7 Jahren habe ich schon Erwachsenen die Welt erklärt. Aber das war nicht niedlich oder das war nicht toll. Im Gegenteil, das war eigentlich das, was man nicht haben wollte. So ein Kind wollte man nicht haben. Das war zu kompliziert. Da habe ich eigentlich von klein auf sehr gegen ankämpfen müssen, weil man mich halt immer versucht hat, in so eine Schiene zu pressen. Und gerade so, was das Malen angeht, da ist es einfach so, dass ich wirklich auch schon als Kind Farben immer gefühlt habe und ich auch immer ganz schrill angezogen habe. Ich habe immer Farbkombinationen gewählt, haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Hilfe, Rot und Rosa, das kann man doch nicht anziehen, oder Braun und Rot, das geht ja gar nicht, oder oft bin ich gehänselt worden, weil ich die Kombi blaue Jeans, gelben Pulli und grüne Jacke anhatte. Und dann wurde immer gesagt, oh, grün und blau läuft Kaspers Frau, noch ein bisschen gelber läuft der Kasper selber.
Oje.
Das hat mich als Kind aber gar nicht so sehr verletzt und schon gar nicht davon abgehalten, den nächsten Tag wieder so rumzulaufen. Also irgendwie war es mir, glaube ich, auch ein Stück weit egal. Mir war, glaube ich, bis zum gewissen Zeitpunkt immer wichtig, doch noch ich selber zu bleiben und meinen Kopf durchzusetzen auch und mich nicht unterkriegen zu lassen. Das ist mir lange, lange Zeit auch gelungen, ne? Bis dann irgendwann dann auch so eine Zeit war, wo es dann doch wahrscheinlich zu viel war.
Und du hast in der Schule ja auch unschöne Erfahrungen dann leider sammeln müssen, dürfen, wie auch immer.
Ja, also wir hatten Themen vorgegeben bekommen, ne? Beim Malunterricht, beim Zeichenunterricht zum Beispiel. Ich habe immer das gemalt, was ich gefühlt habe. Ich habe nie das gemalt, was da vorne stand oder was da vorne vorgegeben wurde. Und das Ende vom Lied war, dass die Lehrerin das immer alles vor der Klasse zerrissen hat und alle Schüler fürchterlich mich ausgelacht haben. Ich musste in die Ecke und bekam eine 5. Ja, und das hat natürlich schon dazu auch geführt, ne, dass also jegliche Vorlieben, wie die Malerei eben auch dieses knallig bunte, was ich auch in den Bildern schon gezeigt hatte, im Keime erstickt worden von vornherein. Das war halt von der Masse her, was ich als Kind dort erlebt habe, einfach irgendwann zu viel. Und dann habe ich einfach auch mich nicht mehr getraut und habe einfach versucht, mit dem Strom zu schwimmen, zu funktionieren und nicht anzuecken, irgendwie auch durchzukommen.
Ja, kein Wunder, ne? Das ist ja auch nicht so einfach, wenn du da so als Einzelkämpferin da unterwegs bist. Ja, und du hast es
Ja.
dann durch sportliche Aktionen immer wieder in den Griff gekriegt, hast dich abreagiert. So mit Laufen, Mountainbike hast du mir erzählt. Wie bist
Genau.
du da mit dem ganzen Stress so umgegangen?
Ja, also ich erinnere mich, dass ich viel gelaufen bin, viel gerannt bin, viel Fahrrad gefahren bin, mich allgemein sehr viel bewegt habe. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich im Prinzip nichts anderes versucht habe, als vor allen und vor allen anderen auch und vor allen Dingen vor mir selbst wegzulaufen. Ich habe immer gedacht, wenn ich laufe, dann kann ich vor allem, was mich belastet, was mich so traurig macht und was ich nicht verstehe. Ich war auch unglaublich wütend als Kind, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und nichts dagegen machen konnte. Ich kam nicht dagegen an, weil es irgendwie in meinem gesamten Umfeld, weder zu Hause noch in der Schule noch irgendwo anders, gab es Menschen, die mich verstanden haben, die versucht haben, irgendwie mit mir eine Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden. Das ist immer alles nur in Sanktionen und in Verboten geendet und das habe ich als Kind schwer aushalten können. Und da war die Bewegung war für mich irgendwie erstmal gut. Das war für mich wirklich eine Lösung, weil ich erstmal aus der Situation rauskam, weil ich erstmal vor der jetzigen Situation einfach wirklich weggelaufen bin.
Ja, kannst sie ein bisschen rausbeamen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch gut, ne, Stress durch Aktion zu regulieren. Ich denke, das wäre ja schon auch ein Stück weit eine gesunde Sache. Die Spannung
Ja.
muss ja irgendwo hin.
Ja.
Ja, und mit 12 Jahren hast du dann leider nochmal wieder eine Aufgabe serviert bekommen. Magst du erzählen?
Ja, also viele schmunzeln immer, wenn ich sage, dass mir mit 12 Jahren wahrscheinlich die Süße des Lebens vergangen ist. Weil ich habe mit 12 Jahren die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. Und das ist natürlich zum einen in einer Phase gewesen, wo man sowieso in die Pubertät kommt, ist schon schwierig. Man ist ja so ein bisschen dabei, sich selbst zu finden. Ich hatte mich eh schon komplett verloren. Das war sowieso schon das Schwierige. Und dann kam der Diabetes noch dazu. Und das war zu DDR-Zeiten tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich alle Krankheiten und vor allen Dingen so chronische Krankheiten wie Diabetes oder überhaupt Behinderungen, körperliche Behinderungen auch geistige Behinderungen sehr stigmatisiert waren zu DDR-Zeiten. Und das hat man mich als Kind also auch sehr spüren lassen und hat wirklich versucht, durch extreme Manipulation mich aus der Gesellschaft auszuschließen, ne? Und hat mich manipuliert, wo es nur ging und hat also wirklich ganz, ganz bösartige Sachen auch mit mir gemacht. Und hat versucht, mich wirklich so langsam auch in den Wahnsinn zu treiben. Und ich habe da wirklich sehr, sehr harte Kämpfe führen müssen, nicht nur gegen mich, sondern auch gegen das Regime, das muss ich so deutlich sagen, gegen die Lehrer, die mich jeden Tag also manipuliert haben durch schlechte Noten. Und auf einmal war ich dumm, auf einmal war ich unzurechnungsfähig, ich war aggressiv, ich war ein schwer erziehbares Kind. Und also man unterstellte mir all das, was man eigentlich so Schwerverbrechern unterstellt. Und das war eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit für mich, weil ich gar keinen Anker mehr hatte und ich hatte niemanden mehr, der auch irgendwie noch an mich geglaubt hatte. Es war wirklich so, dass ich zum absoluten Einzelkämpfer geworden bin. Ich musste also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes richtig, richtig kämpfen, auch körperlich. Ja, man hat also Idiotentest mit mir gemacht. Da musste ich also grüne Dreiecke in die richtige Vorrichtung, Holzvorrichtung stecken. Und da bin ich dann komplett auch ausgerastet, ne? Und habe da also wirklich auch den Klassenraum, wo der Test stattfand, den habe ich so verwüstet. Ich habe wirklich die Tische, die Bänke durch die Scheiben geworfen. Und man stellt sich, muss sich mal vorstellen, ich war also mit 12 Jahren, als ich da den Diabetes ja entwickelte, ja auch wirklich schwerst krank. Körperlich, also kaum noch da, war Haut und Knochen, war sowieso schon immer sehr klein gewesen. Diese Bärenkräfte, die ich da auch entwickelt habe, ich war also so voller Wut, ja, und Aggression, dass ich tatsächlich so eine Bank genommen habe und da mal eben durch den Raum geschmissen habe. Ne? Und ich habe also da wirklich den kompletten Raum verwüstet. Und was
Das
aber gut
zeigt
war.
ja eben, das zeigt ja, welcher Dampf da in dir war, welche Wut und Zorn sich da angestaut hat, ne? Und das ist ja
Ja.
gut, dass du da in diese Verteidigung gegangen bist und nicht in die Resignation, weil es hat ja auch was gebracht.
Ja, der zuständige Psychiater damals, der den Test gemacht hat mit mir, der hat dann halt gesagt, nee, wir brechen das jetzt hier ab. Das ist ja absoluter Wahnsinn, was wir hier machen. Ja, und dann war es eben so, dass er meiner Mutter und mir eben auch gesagt hat, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Meine Mutter hat dann also eine Eingabe, eine Petition an das Bildungsministerium gemacht in Berlin, direkt persönlich zu Händen Frau Margot Honecker, das war die damalige Bildungsministerin in der DDR, und hat da also diese ganzen Sachen auch aufgedeckt. Sie hat also auch Einsicht in das Klassenbuch genommen und da haben wir halt festgestellt, dass ich Fünfen bekommen habe, obwohl ich im Krankenhaus lag. Und da sind wir halt auch sehr hellhörig geworden und da wurde auch klar, was da hier für eine Manipulation stattfindet. Und ein paar Tage später kam ich in die Schule und das war so irre. Meine ganzen Lehrer, die ich hatte und die Direktoren, auch die stellvertretende Direktorin der Schule, waren alle weg. Die Lehrer waren also da komplett ausgewechselt. Die waren einfach nicht mehr da. Und das fand ich so spooky. Ich habe gedacht,
Ja.
hä, was ist hier los? Es war alles wie im Film. So surreal alles. Ja, aber letztendlich war das nachher so diese Reaktion auf diese Petition, ne? Die hat also wirklich was bewirkt. Man hat da also das tatsächlich auch sehr ernst genommen und hat wahrscheinlich auch gedacht, nee, also das geht nicht, das geht zu weit. Hat da tatsächlich auch sofort gehandelt, ne?
Ja, das finde ich sehr beruhigend, dass es da auch wirklich noch eine Möglichkeit gab, das zu wenden, ne? Also das war ja schon eine heftige Geschichte. Und dass man dann sieht, dein Ausrasten hat was gebracht, es hat was bewegt und es hat einen Weg gefunden, dass das geändert wurde. Also welchen Glück, sonst wärst du da ja wahrscheinlich völlig kaputt gegangen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich denke, dann wäre ich in ein Heim gekommen und keine Ahnung, was man da gemacht hätte. Ne? Gott sei Dank ist es ja nicht so. Ne?
Genau, brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen.
Genau, genau, genau,
Welch
genau.
ein Glück, Glück, Glück.
Ja.
Ja, aber deine Krankengeschichte, die nahm weiter ihren Lauf. Und ja, erzähl doch mal, wie es dann so weiterging.
Ja, also es ist so, dass mein Körper mir eigentlich schon sehr lange Signale gesendet hat, ne? Mensch, du kannst nicht nur mal laufen, Radfahren und arbeiten. Du musst auch mal irgendwie bei dir hingucken, ne? So wie du das alles machst, dieses extrem exzessive, das ist nicht gut. Jetzt sende ich dir mal so ein paar Signale, dass du vielleicht mal anfängst, ein bisschen hinzugucken. Er hat also schon immer wieder so Signale gesendet, immer mal so Erkrankungen, die mich dann kurzzeitig auch tatsächlich außer Gefecht gesetzt haben, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, mal hinzugucken, was dahinter steckt. Ich wollte aber da nicht hingucken. Ich wollte funktionieren. Das ist das, was ich konnte. Da konnte ich mich drauf verlassen. Und das war immer Kampf auch, ne? Funktionieren war für mich auch immer so ein bisschen mit Kampf verbunden. Und ich habe also wirklich nicht gelebt, kann man sagen. Ich habe einfach jeden Tag strikt das gemacht, was man von mir erwartet hat und mich eigentlich mein Leben lang maßlos überfordert und Sachen von mir selber verlangt, die eigentlich unmenschlich sind. Und wenn jemand anders mir sowas erzählt hat, dann habe ich immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh je, oh Gott, oh ne. Und ohne zu merken, dass es eigentlich bei mir genauso abläuft. Ne? Aber bei mir habe ich das irgendwie, es war normal, ich kannte nichts anderes. Ne? Ich kannte nur wirklich Kriegsschauplätze, obwohl schon alle den Kriegsschauplatz verlassen haben und ich nur noch alleine auf dem Feld stand. Ich habe weitergekämpft. Und was macht man, wenn keiner mehr da ist, gegen den man noch kämpfen kann? Dann kämpft man gegen sich alleine und so war das. Ne? Und 2015 war es dann einfach so, dass mein Körper gesagt hat, so jetzt reicht es mir. Du willst jeden Tag 20, 30 Kilometer laufen oder 200 Kilometer Radfahren. Das ist alles schön und gut, aber jetzt guck mal hin. Ich bin dann wirklich gestolpert, ne, über unsere Teppichkanten zu Hause, dann draußen auch auf glatten, ebenen Boden vor mir. Also ein ganz fürchterlicher Schmerz in dem Rücken und ich konnte wirklich nicht mehr stehen. Mein Körper ist regelrecht nach vorne geklappt. Ich bin umgefallen. So zog sich das 2015 von Monat zu Monat, wurde es schlimmer. Und Dezember 2015 saß ich das erste Mal dann schon im Rollstuhl, weil ich einfach keine 5 Minuten mehr stehen konnte.
Ja, und trotzdem brauchtest du noch ein paar Jahre, bis du dann genauer hingeguckt hast, ne? Ist schon verrückt, ne? Erzähl doch nochmal, wie es weiterging.
Ja, also irgendwie hätte ja eigentlich mal das passieren müssen, dass ich anfange hinzugucken, ne? Stattdessen war so mein Motto, okay, ich bin körperlich behindert, jetzt sitze ich im Rollstuhl, aber ich zeige euch, haha, jetzt erst recht, ne? Ich werde es euch zeigen, ich werde es euch beweisen, dass ich trotz Behinderung leistungsfähig bin, wie jeder andere auch, und dass ich genauso schaffen kann wie ein gesunder Mensch. Ich habe nach wie vor nicht hingeguckt. Das ging dann noch 3 Jahre gut, und ja, und dann kam eben so der erste richtige große Knall, ne, wo dann wirklich mein Körper also komplett runtergefahren ist. Ich nicht mehr stehen konnte und nicht mehr richtig laufen konnte. Mein Körper war im Prinzip komplett gelähmt. Ich konnte noch nicht mal mehr den Arm heben. Ich hatte also überhaupt keine Körperspannung mehr, ne? Selbst eine Gabel zu halten und zum Mund zu führen, das war alles schon kaum noch möglich. Also ich war im Prinzip war ich ein komplett Pflegefall.
Komplett ausgereizt, ne?
Ja, wirklich bis zum allerletzten, bis wirklich der absolute Worst Case eingetreten ist und nichts mehr ging.
Ja, und dann hast du was ganz Verrücktes gemacht, in Anführungsstriche verrückt, weil ich das noch nie gehört habe und das schon sehr spannend finde. Du hast ein spezielles Fest gefeiert.
Ja, genau. 2017 standen meine Frau und ich Silvester am Fenster, am großen Wohnzimmerfenster, und haben das Feuerwerk beobachtet und hatten beide Tränen in den Augen und haben beide, glaube ich, gleichzeitig gedacht, das wird das letzte Silvester sein, was ich erlebe, weil mein Körper sich immer mehr verabschiedete. Und dann haben wir so gesagt, Mensch, lass uns doch heiraten. Dann können wir diese Hochzeitsfeier als ein Hochzeitsfest und gleichzeitig auch als Abschiedsfest nehmen, als was Schönes auch, weil die Vorstellung für mich immer ganz furchtbar war, oh, so eine Trauerfeier, so eine richtige Trauerfeier mit ganz vielen Tränen und alles ist ganz furchtbar. Das ist für mich so unvorstellbar, weil das bin ich nicht. Trotz meiner Kämpfe, die ich hatte im Leben und trotz, dass es so schwierig war, oft, oh, so auswegslos, habe ich trotzdem immer viel gelacht und ich habe trotzdem nie so komplett meine Fröhlichkeit verloren, auch in vielen Momenten auch meine Geselligkeit nicht verloren. Gott sei Dank bin ich mit ganz viel Humor gesegnet von Natur aus. Ich glaube, das ist was, was ich so in die Wiege gelegt bekommen habe, was mir auch all die Jahre immer geholfen hat, vieles mit Humor zu sehen, auch vieles nicht so ernst zu nehmen, mich auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Das hat mir geholfen, all die Jahre auch, ne, über diese schwierigen Zeiten hinwegzukommen. Mir immer auch Sachen zu suchen, die mich auch erheitern, die auch schön sind. Und ich wollte einfach, dass die Menschen mich auch nicht nur als die kranke Susanne, die es sicherlich auch war, und als auch die traurige Susanne, die ich auch sehr häufig war, in Erinnerung behalten, sondern als die lustige Susanne, die wirklich auch oft lustig war, mit der man wirklich viel lachen konnte und auch viel Mist bauen konnte. Und ja, das war mir irgendwie wichtig, dass die Leute mich so in Erinnerung behalten. Und da dachte ich, dass so eine Hochzeit ist da perfekt dazu.
Dann habt ihr gefeiert.
Dann haben wir gefeiert, so gut es ging.
Ja, okay.
Ich im Rollstuhl, ja, es gab trotzdem Tränen. Ich denke, das ist auch immer so die Schwierigkeit. Man kann den Leuten ja nicht vorschreiben, wie sie zu trauern haben. Letztendlich, denke ich aber, haben wir es geschafft, zu einem schönen, runden, fröhlichen Fest zu machen. Als wir uns die Ringe angesteckt hatten und dann aus dem Vermählungssaal gefahren, meine Frau hat mich da rausgeschoben, da standen dann vor der Tür unsere Freundin und die haben uns da mit Konfetti beworfen. Und da gibt es auch ein ganz tolles Bild, wo ich lache und meine Frau lacht und wo wir auch ausgelassen waren. Also ich habe unsere Hochzeit wirklich auch als ein fröhliches Fest in Erinnerung. Und ich glaube, dass dieses Fest auch tatsächlich sowas wie ein Neuanfang war, weil ab da ging es dann aber auch wieder bergauf.
Ja, super. Ja, so eine Haltung kann ja auch eine Wende, wie soll ich sagen, stärken. Die Hochzeit ist ja so eine Haltung, es geht was los, ne? Und der Abschied ist was, es hört was auf. Und ihr habt das zusammen gefeiert. Und es beinhaltet ja dann so beides. Und ja, es kann ja auch was abschließen, um was Neues anzufangen oder wie auch immer. Also ihr habt es ja jedenfalls so hingekriegt, dass ihr das alles verknüpft habt und es ging weiter.
Ja, und es war ja auch so der Beginn, als wir uns auch nach Alternativen umgeschaut haben. Also die Schulmedizin konnte mir ja überhaupt nicht helfen. Wir waren also bei ganz vielen Schulmedizinern. Keiner konnte sagen, was mir fehlt. Keiner konnte mir irgendwie helfen. Dann haben wir halt auch Alternativmethoden gesucht. Wir haben tatsächlich auch einen Heiler aufgesucht. Viele haben uns dann auch belächelt. Aber was haben wir denn noch für eine Wahl? Wir müssen es alles probieren. Jeden Strohhalm, den wir bekommen können, müssen wir erstmal nehmen. Wir haben den dankbar genommen. Der Heiler hat tatsächlich geschafft, diese Körperspannung zum Beispiel. Ich bekam tatsächlich meine Körperspannung wieder zurück und viele Fähigkeiten wieder. Ich konnte wieder alleine essen. Ich konnte mir wieder ein Brot schmieren und eine Tasse halten alleine. Und das waren so Sachen, die waren ein riesiger Erfolg für mich. Und dann sind wir halt noch zum Heilpraktiker. Der hat auch noch wieder ganz andere Ideen gehabt. Das haben wir dann auch umgesetzt. Und mir ging es also von Monat zu Monat wirklich auch besser. Das Einzige, was eigentlich geblieben ist, ist der Rollstuhl, muss ich sagen, ne? Und so ein bisschen so die halbseitige Lähmung links und auch in den Händen so die Lähmung, die Spastiken, die ich habe. Ja, das ist geblieben. Aber ansonsten so die Körperspannung und alles, das habe ich wieder wirklich zurückbekommen, auch dadurch, ne?
Und ein Stück Selbstständigkeit damit, ne?
Ja,
Ja.
was für mich immer wichtig war, ne, weil ich immer eine Macherin war. Und dieses auf Hilfe angewiesen sein ist für mich ein ganz schwieriger Punkt auch, ja, weil ich nicht gerne um Hilfe frage und möchte mal lieber alles selber machen. Diese Hilflosigkeit, das klingt immer so nach Schicksal, ne? Und das ist auch so ein Begriff, wo ich mich ja auch sehr schwer mit tue, Schicksal, ne? Schicksal heißt für mich immer nichts anderes, als dass ich nicht mehr in der Lage bin, noch auf irgendwas Einfluss zu nehmen oder noch irgendwas selbst in der Hand zu haben. Und das sehe ich bei mir nicht so. Ich finde schon, dass ich trotzdem noch alles im Griff habe, auch wenn ich körperlich viel Hilfe brauche und viel Unterstützung. Aber ich bin kognitiv und geistig so fit, dass ich sage, ich habe mein Leben immer noch voll im Griff und komplett trotzdem noch selbst in der Hand, weil ich immer noch wirklich entscheiden kann, das möchte ich und das möchte ich nicht.
Ja, ganz wichtig. Ja. Und du hast ja auch ein Motto, ne?
Ja.
Das heißt.
Ja, das Bewegung findet nicht mit den Beinen statt oder mit den Armen oder was auch immer. Bewegung findet, finde ich, in allererster Linie mit dem Geist, mit der Seele, na, und auch mit dem Kopf statt. Na. Mir nützt es nichts, 20 Kilometer am Tag zu laufen oder 200 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn ich im Kopf unbeweglich bin, im Geist starr bin, steif bin, wenn ich nicht in der Lage bin, Emotionen zu leben oder Emotionen auszudrücken, wenn ich alles nur mit mir selber ausmache und im Prinzip überhaupt nicht in der Lage bin zu leben, ne, dann nützen mir meine gesunden Beine, Arme, das nützt mir alles überhaupt nichts, weil im Prinzip ist man da ja tot, muss man ja so deutlich sagen, ne? Wenn die Seele tot ist, dann funktioniert man nur noch, aber das ist kein Leben, finde ich. Jetzt im Nachhinein betrachtet sehe ich das zumindest so aus meiner eigenen Erfahrung. Ist natürlich bei jedem auch immer anders, ne? Das will ich mal dazu sagen.
Naja, und egal was passiert ist, hast immer wieder dir selber gesagt, machen, ne? Und ich würde es noch ergänzen, machen und lachen.
Ja, genau. Ja, das große Thema ist tatsächlich machen. Ich sage immer, du kannst noch so behindert sein, also körperlich behindert oder auch geistig behindert. Trotzdem hast du immer die Wahl und auch die Möglichkeit zu machen. Ja, und das ist jeden Tag auch eine neue Entscheidung. Wenn ich morgens aufstehe, dann merke ich ja immer schon, oh, wie ist mein Körper heute drauf und oh, machen mir meine Beine heute hier wieder einen Strich durch die Rechnung, durch all das, was ich mir vorgenommen habe. Komme ich überhaupt aus dem Bett? Wie sieht es mit dem Schmerzpegel aus? Dann habe ich jeden Morgen die Entscheidung, mich dafür zu entscheiden, trotzdem glücklich sein zu wollen und einen guten Tag zu haben, mich nicht davon kleinkriegen, unterkriegen zu lassen und den Schmerzen nicht die Oberhand zu geben oder auch den psychischen Wehwehchen, egal was da ist, zu sagen, nee, ich bestimme und ich bestimme, ich möchte heute glücklich sein, ich möchte heute lachen, ich möchte leben, lieben, alles machen, was ich möchte. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir jeden Morgen diese Entscheidung tatsächlich für uns treffen können, dann wird man das auch irgendwann so verinnerlichen und dann wird das auch möglich sein. Das ist sicherlich auch eine Übungssache für viele Menschen, Aber ich glaube, das funktioniert bei jedem. Man muss halt dranbleiben. Es ist nicht, dass man sagt, okay, morgen mache ich das jetzt mal, ich probiere das jetzt morgen mal. Wenn es dann nicht klappt, dann hört man wieder auf. Oh, habe ich ja gewusst, funktioniert nicht. Nein, das ist einfach wirklich ein Prozess, der dauert. Und das ist einfach was, was man auch erlernen kann, jeden Morgen die Entscheidung zu treffen. Überhaupt die Entscheidung zu treffen, glücklich zu sein, auch wenn nicht alles hundertprozentig funktioniert und nicht alles so ist, ach, wie es im Perfektzustand sein sollte. Das ist nicht wichtig. Perfekt sein, das ist so eine Vorstellung, die ich immer auch hatte von meinem Leben und von der habe ich mich inzwischen komplett verabschiedet. Viel wichtiger ist es, frei zu sein, vor allen Dingen frei in der Entscheidung zu sein, glücklich sein zu wollen und auch glücklich sein zu dürfen.
Das ist ein tolles Statement. Ja, super. Danke, dass du das so klar sagen kannst. Da darf man mal drüber nachdenken und nachfühlen, ne? Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, du hast mir gesagt, dass erst in der Klinik du dich letztendlich dazu entschlossen hast, dich deinen Gefühlen zu stellen, ne? Vorher war das Funktionieren ja so mega wichtig, weil es dir Sicherheit gegeben hat und alles, weil es dir vertraut war und die Gefühle hast du ja immer, ja, so versucht wegzupacken, weil du sie sonst nicht ausgehalten hast. Und relativ spät ja erst. Na, hast du jetzt dir gesagt, Mensch, also mit den Gefühlen, da muss ich ja doch mal ein bisschen hingucken oder hinfühlen oder wie auch immer. Magst du davon erzählen?
Ja, also 2022 ging eigentlich alles los. Da hatte ich also einen kompletten Zusammenbruch. Ich habe früh noch normal gearbeitet. Dann irgendwie so gegen 10 bekam ich noch mal eine Aufgabe und plötzlich fiel mein Kartenhaus von einer Minute im Prinzip zur nächsten, fiel das komplett zusammen. Ab diesem Zeitpunkt, das war der 27. Mai 2022, 10 Uhr, ab da habe ich also wirklich wochenlang durchgeweint. Nicht immer auch äußerlich sichtbar, aber vor allen Dingen auch innerlich. Ich hatte also wirklich solche Heulkrämpfe. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Weinen, das war ja was, was ich auch in den letzten 40 Jahren fast gar nicht gemacht habe, weil das wollte ich auch nicht. Das war auch etwas, was ich verdrängt habe, was ich versucht habe zu vermeiden, weil Weinen immer mit sehr viel Trauer und auch mit viel Angst bei mir verbunden war. Da konnte ich überhaupt nicht mehr aufhören zu weinen. Und dann bin ich auch in die Klinik, weil ich wusste, ich brauche Hilfe. Das wird so von alleine nichts. Ich hatte also auch überhaupt keinen Mut, keine Kraft mehr zum Weiterleben. Ich wusste nicht, wie soll ich überhaupt noch den nächsten Tag überstehen. Mein Leben fühlte sich einfach auch unglaublich leer an. Ich habe geweint und innerlich geschrien und wusste eigentlich noch nicht mal mehr, warum. Das war so eine Leere, aber auch so voller Traurigkeit. Ich kann das kaum in Worte fassen. Als ich in der Klinik war, hatten wir also auch Kunsttherapie. Da musste man auch hin als Patient. Und dann haben wir da also auch gemalt. Dann sagt auch die Therapeutin, dass sie findet, dass ich ein unglaubliches Farbverständnis habe und dass sie das ganz toll findet, was ich da mache. Das habe ich dann noch so registriert. Und die hat mir dann auch gesagt, dass ich also mir Material nehmen könnte, wie ich wolle und dass ich malen soll, Tag und Nacht, wie ich das brauche. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe tatsächlich, ich glaube, die ersten 2, 3 Wochen habe ich durchgemalt. In jeder freien Minute, wo ich nicht irgendeine Therapiestunde hatte, war ich also in dem Malraum und habe gemalt, 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 gemalt. Und das hat mich da so wirklich befreit, habe viel geweint beim Malen. Also ich habe immer noch geheult und ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass ich über das Malen an meine ganz, ganz, ganz tiefe Seele, an mein Innerstes komme. Und das war halt so traurig, ohne dass ich eigentlich genau fassen konnte, was diese Traurigkeit ausmacht, dass ich aber immer weinen musste. Und ich habe einfach durch das Malen gemerkt, aber auch und durch das viele Weinen, dass es hilft, weil irgendwann wurde es weniger. Und irgendwann habe ich aufgehört zu weinen. Manchmal sah ich, oh, ich glaube, ich hatte keine Tränen mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass all die Tränen in diesen Wochen rausgekommen sind und der letzten 40 Jahre, wo ich die Tränen unterdrückt habe, wo ich hätte weinen müssen, weil es zum Weinen war. Und ich glaube, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass Weinen was Gutes ist, dass Emotionen gut sind und dass es mir gut tut, weinen zu dürfen, sein zu dürfen, alles rauslassen zu dürfen, ohne dass jemand das irgendwie kritisiert. Dort war Weinen erwünscht. Ja, man hat immer wieder gesagt, lassen Sie jedes Gefühl raus, weinen Sie so viel und so oft Sie müssen. Und ich glaube, Dieser Aufforderung bin ich wirklich auch nachgekommen in vollem
Ja.
Maße. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen.
Das war ja auch ein war ja auch ein geschützter Raum, wo du schon sagst, da wusstest du, da kriegst du keine Sanktionen, da wird das nicht getadelt, da ist Platz, es wird sogar regelrecht gewünscht oder wie auch immer. Also es hat einen Platz, ne? Und ich habe gerade gedacht, in der Trauerarbeit gibt es auch dieses Bild vom See der ungeweinten Tränen, der ganz tief in einem drin ist. Und bei dir war es wahrscheinlich ein ganzes Meer.
Wahrscheinlich,
Na, von so vielen
ja.
Jahren, wo du das ja alles nicht durftest, wo du immer nur bemüht warst, deine Stärke zu zeigen. Und wenn man weint, hat man ja mal das Gefühl, man zeigt sich schwach. Also hast du es ja tunlichst vermieden. Ne?
Ja, Schwäche habe ich nie zugegeben und nie gezeigt. Und auch heute, ne, sagen eigentlich immer alle Menschen zu mir, ich bewundere deine Stärke und du bist so ein Vorbild für mich und ich wünschte, ich wäre auch so stark wie du. Wo ich dann immer sage, naja, mal stopp, ne, das ist das, was ihr von mir seht, das ist das, was ich euch sehen lasse auch und was ich von mir zeige. Ne, was ich euch ja nicht zeige, das sind meine Schwächen. Ich bin auch nicht immer stark und im Prinzip weiß ich noch nicht mal, ob es nicht sogar eine der größten Schwächen von mir war oder ist, mein Leben lang nicht ich gewesen zu sein, sich nie getraut zu haben, ich selber zu sein, das zu machen, was mich glücklich gemacht hat, was mich ausgemacht hat. Die Kreativität zum Beispiel auszuleben und was ja eigentlich auch deutlich macht, wenn es denn so ist, wie schwach ich eigentlich auch war und bin, dass ich auch nie den Mut hatte, mich weiter entgegenzustellen, wie ich es als kleines Kind noch gemacht habe, versucht habe, sondern dass ich mich dem Ganzen ergeben habe und funktioniert habe, wie man mich haben wollte, ohne auch nur einmal zu überprüfen, ist das überhaupt richtig, haben die Menschen recht? Ist das richtig, dass ich hier nur noch funktioniere? Da gibt es nicht noch was anderes. Ich habe noch nicht mal den Versuch unternommen, das zu überprüfen, ob das noch Gültigkeit hat. Das war meine Welt. Und das hat ja was mit persönlichem Krieg zu tun auch. Das ist ja auch ein Kampf gegen sich selber. Mit Krieg, da kannte ich mich aus. Da funktionierte ich einfach. Da konnte ich super mit umgehen. Wenn Menschen zu mir unfreundlich waren oder auch ungerecht, da konnte ich irgendwie mit umgehen. Für mich war es ja eher schwierig, damit umzugehen, wenn Menschen nett zu mir waren und mir wohlgesonnen waren. Das war für mich viel, viel schwieriger, weil damit wusste ich gar nicht umzugehen. Ne? Das war für mich nie dran. Auch mit dem Malen. Ich habe ja schon immer mal wieder gemalt, immer wieder. Damals habe ich noch nicht auf Leinwand gemalt, da habe ich auf Papier gemalt, auch viel mit Buntstiften und Wachskreide und alles. Aber immer beim Malen bin ich an mein Innerstes gekommen. Und das hat mich immer so traurig gemacht, dass ich wieder aufgehört habe, weil ich diese Traurigkeit, dieses Gefühl nicht ertragen konnte. Ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich wollte lieber funktionieren, weil ich nie fühlen und funktionieren gleichzeitig konnte. Das habe ich nicht hingekriegt. Wenn ich gefühlt habe, bin ich aus dem Funktionieren rausgekommen. Dann hat nichts mehr geklappt. Das ging einfach nicht. Dann war ich nicht mehr arbeitsfähig und dann ist alles irgendwie zusammengebrochen. Also habe ich natürlich wieder das gemacht, was ich konnte, wo ich mich auskannte, ne? Und das war funktionieren. Immer wieder aufgehört zu malen auch.
Ja, ich glaube, das ist auch der Schlüssel, ne? Das ist genau der Schlüssel, warum du es nicht anders konntest. Weil du gemerkt hast, du hast ja immer wieder Anläufe genommen und hast dann gemerkt, dass du übers Malen ans Fühlen kommst.
Ja.
Ne? Und das hast du nicht ausgehalten. Da wärst du auch untergegangen. Da wärst du
Ja,
meiner Meinung nach
wahrscheinlich.
auch untergegangen. Weil jetzt in der Klinik, in diesem geschützten Raum, wo du wusstest, ne, da passiert nichts, da wirst du nicht attackiert. Alles, was du vorhin gesagt hast, da konntest du es rauslassen, da konntest du dich fallen lassen. Ne?
Ja.
Das wäre vorher nicht gut gegangen. Also ich glaube, diesen Weg, den du gegangen bist, den konntest du gar nicht anders gehen, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn ich so drauf gucke, dass du genau da hinkommen musstest, dass du in diesem geschützten Raum gelandet bist. Und da hast du ja auch noch andere Erlebnisse gehabt, wo du ja auch wieder gefordert wurdest. Du hast mir erzählt, dass du so ein Seminar mit Kubismus gemacht hast. Erzähl das
Ja.
doch auch noch mal.
Genau. Die ersten Wochen durfte man ja keinen Besuch bekommen und auch nicht nach Hause. Und dann war natürlich das Wochenende, was macht man jetzt? Da wurden dann immer Kunstkurse angeboten und dann war ein Wochenende dann eben das Thema Kubismus und dachte ich, ach ja, klingt ja interessant. Da gehst du doch mal hin. Die Kunsttherapeutin, die den Kurs leitete, die erklärte dann was dazu, was das überhaupt so ist für eine Kunstrichtung. Und dann sollten wir also anfangen. Und ich saß dann also vor meiner Leinwand und der Farbe und allem, was da stand und angezeichnet war vorne, wie man was macht. Dann hatte ich mich halt entschieden, auch mein Seelenkätzchen Lilly zu malen. Als es dann tatsächlich ja um dieses, was den Kubismus ausmacht, nämlich den Kopf etwas entfernter vom Hals zu setzen, da fing es bei mir an zu rattern und habe ich gesagt, nee, 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 das kannst du nicht, das willst du nicht, ne? Und habe also völlig mein eigenes Ding gefahren dort, ne? Also mich irgendwie auch schon auch ganz bewusst dafür entschieden, also am Thema vorbeizumalen. Und habe wirklich mein Ding da durchgezogen und plötzlich stand dann diese Therapeutin hinter mir, guckte mich mit ihren Augen an, mit fast strafendem Blick und sagte, haben Sie das Thema verstanden? Und dann merkte ich, wie so das kleine Kind in mir schon aufstampfte und wütend zurück sagte, ja, natürlich habe ich es verstanden, ich bin ja nicht doof. Ne? Er sagte, nee, mit doof hat das ja auch nichts zu tun, aber es ist ja nicht das Thema Kubismus. Sie machen ja jetzt hier was völlig anderes. Und da habe ich dann zu ihr auch gesagt, ja, wissen Sie, ich habe mich aber auch bewusst dafür entschieden, das so zu malen, wie ich es jetzt mache, weil ich kann das nicht mit diesem Kubismus, das kriege ich nicht hin. Da macht mein Innerstes nicht mit. Da sträubt sich einfach alles. Ich fände es schön, wenn ich jetzt hier einfach so weitermachen kann. Lassen Sie mich jetzt einfach, ne, und so. Das hat sie dann auch respektiert und sagte dann auch, naja, zwingen kann ich Sie ja sowieso nicht. Dann war der Kurs zu Ende und alle anderen wurden dann auch gelobt, wie toll sie das gemacht haben mit dem Thema und ne, und da habe ich dann schon im ersten Moment auch gedacht, na prima, bist du ja wieder die Extrawurst irgendwie, ist ja wie immer. Da habe ich dann schon auch wieder so meinen eigenen Verschuldungsanteil versucht zu suchen. Und dann kam sie aber, stellte sich so zu meinem Bild, verschränkte die Arme und sagte, also wissen Sie, Sie haben ja wirklich sehr geschickt am Thema vorbeigemalt. Aber das, was Sie da machen, ist ziemlich gut, das gefällt mir, das ist mal was ganz anderes, das ist toll. Das finde ich richtig, richtig toll und ich finde es unglaublich mutig von Ihnen, dass Sie jetzt das hier so gemacht haben, dass Sie sich dem Thema widersetzt haben und aus Ihrem Gefühl heraus gemalt haben. Letztendlich geht es ja hier bei der Kunsttherapie auch um nichts anderes, ne, als dass Sie mit Ihrem Gefühl auch malen. Da hat bei mir irgendwas Klick gemacht. Ich glaube, es war einfach dieses. Das erste Mal wurde ich nicht sanktioniert. Ich habe mich widersetzt. Ich habe am Thema bewusst und voll absichtlich vorbeigemalt und ich bin nicht sanktioniert worden. Das Bild ist weder vor allen lächerlich gemacht worden, noch hat mich jemand ausgelacht, noch ist dieses Bild verbrannt worden hinterher und noch bin ich aus der Klinik geflogen. Im Gegenteil, also sie hat mir auch gesagt, machen Sie auf jeden Fall weiter. Malen Sie, malen Sie, malen Sie, malen Sie, malen Sie sich die Seele aus dem Leib.
Bei dir würde ich sagen, mal dir die Seele in den Leib.
Ja, genau.
Weil du kommst
Ja,
ja zu mir, du
ja.
heilst dich ja geradezu damit.
Ja, und da hat es bei mir, glaube ich, Klick gemacht.
Welch ein Segen,
Ja.
dass du an diese Frau gekommen bist, ne? Und dass du dich da so getraut hast, es einfach zu machen, ne?
Ja, ich glaube, ich habe einfach den geschützten Raum auch genutzt, zu gucken, was ist denn, wenn ich jetzt das so mache oder so. Ich glaube, dass ich schon ein Stück weit das auch provoziert habe, um die Grenzen auszutesten. Um mal zu gucken, was ist denn da, wenn ich jetzt mal über den Tellerrand hinausschaue. Das ist im Prinzip wirklich das Beste, was mir passieren konnte, mal nicht sanktioniert zu werden, zu sehen, es passiert mir nichts, wenn ich einfach ich selber mal bin und auch bleibe und dazu stehe. Nicht umkippe gleich, wenn jemand kommt und pustet oder hustet, ne? Sondern sitzen bleibe mit geschwellter Brust und sage, ich finde das irgendwie toll und das bin ich jetzt und lassen Sie mich jetzt einfach, ne? Weil nur so hat irgendwas in mir begriffen, dass es eben auch anders gehen kann, dass ich nicht immer funktionieren muss, dass Fühlen gut funktioniert, dass ich gut ins Fühlen komme und dass es sich gut anfühlt. Und was ich so sagen konnte, was es gemacht hat mit mir, wenn ich gemalt habe, egal wo und wann ich gemalt habe. Und das ist so paradox. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und war aber so glücklich wie noch nie während des Weinens.
Weinen kann ein sehr befreiendes Gefühl sein. Weinen
Ja.
kann sehr heilsam sein. Mit Tränen
Ja.
kommt Adrenalin aus dem Körper, es entstresst. Also Weinen ist nicht nur, ich bin traurig, mir geht's schlecht. Man sagt auch, die Tränen reinigen die Seelenfenster. Also unsere Augen, unsere Seele. Ne? Mit Tränen passiert ja auch eine ganze Menge, was nicht nur traurig ist. Ne?
Ja, mit den Tränen kommt auch ganz, ganz, ganz viel alles Ballast, was in unserem Körper ist, alles, was an Dingen, die da nicht reingehören, ja, sich festgesetzt hat in all den Jahren, kommt mit den Tränen auch raus, sag ich immer, ne?
Wird
Die können dadurch
rausgespült.
rausgespült werden. So ein bisschen Nieselregen macht ja auch nicht die Luft sauber, ne? Sauber wird die Luft durch ein richtiges Gewitter. Deswegen musste ich wochenlang weinen, weil ein paar Tränchen wäre es einfach auch nicht getan gewesen, ne?
Nee, das hätte nicht gereicht. Da wäre dieses angesammelte, ne, was ich gesagt habe, dieses Tränenmeer, Tränensee, das hätte nicht gereicht. Das musste alles raus.
Ja.
Ja, und was ich total gut finde, so zu sehen, habe ich gerade so gedacht, so deine ursprünglichen Wurzeln, nur da zu sehen, dass die unberührt geblieben sind, trotz dem Ganzen, was dir widerfahren ist. Du hast dein Malen weiter behalten, du hast deine Aufsässigkeit trotzdem behalten. Das ist alles geblieben und hat da in der Klinik da seinen Weg gefunden. Also, das ist klasse. Und dann kann man die Tränen vielleicht auch noch als Regen sehen, der das neu nährt, neuen Samen setzen. Weil
Ja,
daraus ist ja da
genau.
ganz viel geworden. Also, daraus sind ja
Ja,
deine
das stimmt.
wunderbaren Bilder entstanden. Eine Kunsthistorikerin, eine Journalistin hat dann sogar deine Bilder eingeordnet, in welche Kunstrichtung und so weiter. Erzähl doch bitte da mal von.
Ja, also die Frau Elvira Meise-Kemper, das ist inzwischen auch eine Freundin von mir. Wir haben uns also inzwischen auch angefreundet, weil sie hat auch eine Rede gehalten inzwischen zu einer Vernissage. Sie hat schon mehrere Zeitungsartikel über mich geschrieben. Das ist ja wirklich auch eine Kunsthistorikerin, die sich auch sehr, sehr viel mit Kunst und Geschichte auch beschäftigt. Die hat halt meinen Stil so in die abstrakte, expressive und konstruktive Kunst eingeordnet. Viele sagen, oh, deine Malerei erinnert mich an Kandinsky. Dann weiß ich immer nicht so richtig, ob ich jetzt glücklich sein soll oder mich geehrt fühlen soll. Da bin ich immer noch so ein bisschen im Zwiespalt. Kandinsky und ich, tatsächlich ähnelt bei unserer Kunst die geometrischen Elemente. Da ist es ja nun mal so, die lassen sich leider nicht zweimal erfinden. Ne? Der Herr Kandinsky hat die geometrischen Elemente nicht erfunden, die angewandt, ganz geschickt, sehr schön angewandt und hat da so seinen bestimmten Stil auch gehabt. Diese Vergleichbarkeit mit diesen geometrischen Elementen, die kann man sicherlich, wenn man nur das Geometrische sieht, kann man das auch miteinander vergleichen. Aber interessant finde ich ja, dass ich eigentlich nie was von Kandinsky wusste. Und ich ganz ehrlich gestehen muss, wenn ich manchmal Bilder von Kandinsky irgendwo gesehen habe, gerade so in öffentlichen Gebäuden, dann habe ich immer so gedacht, naja, das ist jetzt nicht so das, was ich mir an die Wand hängen würde. Ja, das ist
Klasse, klasse.
tatsächlich so.
Naja, ich meine, die Form, ne, das ist ja die Ähnlichkeit, aber wo ich so die Parallele sehe, ist eben das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass trotz dieser Konstruktion von Dreiecken, Kreisen und so, diese Dynamik da ist. Da sehe ich so die Hauptparallele. Was bei dir ganz anders ist und was mir da auch noch viel besser gefällt, sind deine Farben.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht die Form oder die Art der Bilder sind bei Kandinsky, die mir bisher immer nicht so zugesagt haben, sondern vielmehr die Farben. Kandinsky hat ja eher so gedecktere Farben.
Genau.
Seine Farben war immer irgendwie so ein Braunton mit drin, würde ich jetzt so behaupten, ne?
Ja, es ist wesentlich dunkler. Also deine Farben, die sind ja so schillernd und voller Licht und Freude. Das ist schon ganz anders.
Ja, ich habe schon auch als Kind Neonfarben geliebt. Ich fand Neon immer schon, wow, da habe ich immer gedacht, boah, wenn ich was in Neon gesehen habe, das sind meine Augen haften geblieben. Neon hat mich schon immer irgendwie magisch angezogen. Und zu Ostzeiten war Neon sehr, sehr selten. Das ist auch heute noch so. Mein erstes Rennrad, was ich mir gekauft habe, war Neongrün. Und ich war so stolz auf dieses Rad. Das hat so geleuchtet. Das war eine Farbe. Das hatte so eine Energie. Ich habe mich immer irgendwie von leuchtenden Farben angezogen gefühlt. Dieses Dunkle, das war wirklich nie, nie, nie mein Fall. Ich mochte noch nie düstere Farben. Für mich musste immer irgendwie was Leuchtendes in Farben sein. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja selber auch sehr viel mit Neon arbeite und auch dieser Klecks Neonfarbe, ob in Orange, in Gelb oder Grün, fast immer in meinen Farben untergemischt wird. Ne? So, jetzt habe ich schon was ganz Wichtiges verraten, was ich eigentlich nie wollte, weil es ja auch so viele Nachahmer gibt. Ich versuche halt wirklich auch bewusst so leuchtend zu malen, weil das einfach, das bin ich. Ich bin das. Ich mag das Knallige, ich mag das Leuchtende. Leuchtende Farben, das hat auch so was Exzessives für mich. Und mein Leben war immer exzessiv. Ich habe alles exzessiv betrieben. Ich bin halt keine 5 Kilometer gelaufen. Nein, ich bin gleich 20 Kilometer gelaufen. Ich bin keine 50 Kilometer gefahren. Nee, ich bin 200 Kilometer mit dem Rennrad gefahren oder Mountainbike. Alles, was ich getrieben habe, habe ich exzessiv betrieben. So dieses Leuchten in den Farben, das hat für mich was Exzessives. Ah, was ganz Ausdrucksstarkes auch. Was über das alles, was es so gibt, noch hinausgibt, das verstärkt irgendwie alles noch. Und ich glaube, so bin ich tatsächlich. Und ich habe mich irgendwie noch nie mit so einfachen kleinen Sachen zufrieden gegeben. Ich wollte immer alles auch besonders machen, auch besonders gut machen. Und es sollte immer irgendwie auch was Besonderes sein, was ich mache. Ich glaube, ich wollte auch nie so Mitläufer sein. Als Kind, glaube ich, habe ich alles daran gesetzt, dass man mich wahrnimmt. Ne? Ich war echt ein lautes Kind auch bis zum gewissen Zeitpunkt. Ne? Und ich glaube auch, dass das mein Naturell ist tatsächlich. Ne? Dieses Naturell, den extrovertierten Anteil in mir, hat man wirklich geschafft, klein zu kriegen, zu töten fast. Ne? Und der kommt immer mehr heraus. Ne? Das ist auch mit der Malerei. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, auf Ausstellungen zu gehen. Meine Frau hat gesagt, ey, du malst so toll, das kann man nicht hier nur im Kämmerchen. Das müssen die Menschen sehen da draußen. Muss die Welt sehen, auch dass du das schaffst, trotz deiner Behinderung, das alles, ne? Du kannst da so viel erreichen und so viele Menschen vielleicht auch ermutigen. Und irgendwie habe ich das dann nachher auch so verinnerlicht. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, jetzt will ich es wirklich wissen. Jetzt will ich es wirklich wissen. So, jetzt will ich ganz hoch hinaus. Jetzt will ich wirklich nicht nur irgendwie eine Ausstellung machen und Bilder für Freunde malen. Nee, jetzt will ich es wirklich wissen. Jetzt will ich ganz hoch hinaus und jetzt will ich es, was weiß ich, wohin schaffen, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich mein Naturell ist.
Ja, da bist du ja auch sehr am Vorpreschen, würde ich sagen. Du hast ja gesagt, dass die nächsten Tage das WDR zu dir nach Hause kommt, um zu gucken, wie du das jetzt da so bewerkstelligst, ne, mit deinen großen Bildern, wie du das machst, obwohl du die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt und so weiter und diese wunderbaren Bilder gestalten kannst, ne, und in Ausstellungen bist du und du fährst auch nach London, meine ich, hast du gesagt?
Ja, genau, zur Art Biennale. Da hatte ich mich einfach mal beworben. Ich dachte, na ja, bewirb dich mal. Ne? Die Anmeldegebühr ist jetzt nicht ganz so teuer mit 17 Euro, dass es alles machbar. Du versuchen kannst es, mehr als nicht genommen zu werden. Ne? Selbst das ist ja noch nicht mal Kriterium dafür, schlecht zu sein. Ja, in der heutigen Zeit, es gibt so viele, viele fantastische, tolle Maler, Autodidakten, die alle nicht Kunst studiert haben. Also ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach irgendwann das Malen für sich entdeckt haben, sei es als Therapie, sei es einfach, um ein bisschen mehr Glück oder Farbe in ihr Leben bringen zu wollen, die ja alle sehr gut von vielen Galerien und überhaupt den Medien auch ignoriert werden, weil wir ja nicht Kunst studiert haben. Künstler darf man sich ja bei vielen nur nennen, wenn man auch Kunst studiert hat. Und ich dachte auch, nee, komm, jetzt bewirb dich einfach mal. Und dann habe ich tatsächlich an dem Tag, wo es mir echt auch psychisch wieder, auch, weil ich hatte schon wieder so ein bisschen so meinen Tunnelblick, wollte schon wieder aufhören mit dem Malen, ne, und habe so schon wieder an mir gezweifelt und habe gedacht, oh nee, das ist doch alles Mist, was ich da mache, es wird doch keiner sehen und überhaupt. Und in dem Moment kriegte ich diese E-Mail aus London, herzlichen Glückwunsch, Ihr Bild Trial by Fire wurde ausgewählt, an der Art Biennale 2025 in London teilzunehmen. Und da habe ich erst so gedacht, oh ja, das ist ja schön, das ist ja toll. Jetzt guckst du mal, Biennale, bei herzlichen Glückwunsch. Und die haben da jetzt so eine riesen Mail geschrieben und mit riesigen Anhängen, was ich jetzt beachten soll. Da habe ich so gedacht, hä, was machen die denn hier für einen Aufriss? Und da habe ich dann erstmal mich nochmal so richtig informiert, was bedeutet denn das, bei der Art Biennale in London dabei zu sein. Und da habe ich dann nach und nach begriffen, oh, das ist nicht so ein kleiner Abend hier in irgendwie in einem kleinen Kreise. Das ist schon ein ziemlich großes Ding und auch eine Auszeichnung und eine Ehre. Das ist mir dann so bewusst geworden. Und da stellte sich dann tatsächlich auch so was wie Stolz ein. Ja, das ist so ein Gefühl, was ich auch bisher nicht kannte. Wenn jemand immer gesagt hat, ich bin stolz auf dich, dann konnte ich damit nie was anfangen. So, das ist so was, ich bin stolz auf dich. Oh, das ist was, da kann ich ganz schwer mit umgehen. Na, das passt einfach noch nicht so hundertprozentig zu meinem Selbstwert momentan. Na, da bin ich immer noch sehr am Arbeiten, auch am Kämpfen. Und ich bin immer so, dass ich jetzt auch immer sage, ich kann das noch nicht. Na, ich sage nicht mehr, ich kann das nicht, sondern ich sage, ich kann es noch nicht. Und ich bin auch sicher, dass ich dieses Bild auch noch verändern werde. zum Positiven.
Das ist eine schöne Haltung, das finde ich gut. Ein guter Hinweis. Ich kenne es noch nicht. Ne? Da schenke ich dir erstmal ein sehr gut, sehr gut. Yeah, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Also da bist du wirklich gut am dich weiterentwickeln aus den alten Rollen. Ja, super. Dein Heilmittel ist das Malen. Mir hilft immer wieder das Lachen. Das ist mein Elixier. Und ich frage dich schon mal jetzt an dieser Stelle, eigentlich frage ich das immer ganz am Ende, aber es passt gerade ganz schön jetzt. Was hat in deinem Leben bisher für dich Lachenwitz und Humor bedeutet? Oder was bedeutet es dir? Oder was hat es dir bislang genutzt?
Ich glaube, dass ich tatsächlich als fröhliches, lustiges Kind geboren wurde. Das ist eine Eigenschaft, die mir in die Wiege gelegt worden ist. Ich glaube, dass man mich so gemeint hat und dass man mich so gewollt hat, ein lustiges, humorvolles, fröhliches Kind zu sein. Und ich glaube, dass es diese Eigenschaften überhaupt ermöglicht haben, dass ich heute noch so gut am Leben bin, überhaupt am Leben bin, dass es mir heute so gut geht und dass ich all das überhaupt so gut verarbeiten konnte, so gut verpacken konnte, ohne also noch größeren Schaden von allem zu nehmen. Ich glaube, dass ich als Kind schon echt viele Scherze und Witze gemacht habe, die viele oftmals, glaube ich, nicht verstanden haben und auch nicht so lustig fanden. Ich glaube, ich habe da mehr drüber gelacht als die um mich drumherum, weil ich ich habe also auch die Schabernack getrieben, das muss ich auch sagen. Und
So,
ja.
hast du den Schalk im Nacken.
ja, und nicht, dass ich eine Witzeerzählerin war. Witzeerzählerin war ich nie. Das bin ich heute noch nicht. Und wenn ich einen Witz erzählen soll, da weigere ich mich immer, weil das geht schief, weil ich mir Witze A nicht merken kann und B dann auch immer anfange zu stottern und in der Mitte des Witzes anfange zu überlegen, oh Mist, wie ging der Witz jetzt eigentlich weiter? Also, es ist ganz irre, Witze erzählen, das war nie mein Ding. Nee, ich glaube, dass ich so eine Art von Humor habe, die irgendwie so aus meinem Innersten kommt. Und Humor versuche ich tatsächlich oder habe ich sehr früh irgendwie versucht, schwierige Situationen auch zu überspielen oder auch Situationen, die eh schon ziemlich schwierig waren, noch überspitzter darzustellen und mich humorvoll zu äußern. Und das Ganze dann richtig auf die Spitze getrieben habe. Und ich glaube, ich fand das ziemlich lustig und witzig. Und ich glaube, mein Umfeld fand das aber nicht mehr so humorvoll, weil es ja eigentlich schon ohne meine maßlosen Übertreibungen, Überspitzungen schon eigentlich schon krass genug gewesen war. Ich glaube, oft war es so, dass Menschen nicht mehr wussten, ob sie jetzt noch lachen dürfen oder nicht, weil es schon teilweise so drüber war. Und ich glaube auch, dass viele unsicher waren, weil sie, glaube ich, auch da nicht damit umgehen konnten, dass ich diese spezielle Art von Humor schon so früh entwickelt habe. Ich glaube, ich war in den meisten Augen oder Köpfen war ich noch viel zu klein und zu jung, um diese Art von spitzen Humor zu entwickeln. Ja, ich glaube, wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte und mir ein Programm gut merken könnte, könnte ich mir vorstellen, wäre ich eine gute Satirikerin oder Comedian geworden. Ne? Aber da geht es schon los, dass ich, glaube ich, schon viel zu nervös für solche Sachen bin und viel zu aufgeregt bin. Aber vom Humor her ist es schon so, dass ich alles sehr auf die Spitze treiben kann und sehr übertreiben kann. Und ich mag es halt, Dinge bildlich darzustellen. Und je irrsinniger etwas wird, umso lustiger versuche ich es vorzustellen, umso mehr spreche ich in Bildersprachen. Und dann wird es aber auch manchmal sehr absurd. Und aber das, genau das hat mir wirklich auch geholfen, über viele Situationen hinwegzukommen oder da hinwegzusehen oder das nicht so schlimm zu sehen. Ich hatte immer irgendwie dann auch was zu lachen und irgendwie war das dann für mich weniger schlimm. Es war für
Ja.
mich leichter zu ertragen.
Ja, ich finde das nochmal spannend. Also ich habe jetzt mir das so versucht vorzustellen, wie du das sagst, weil ich erst gedacht habe, oh Backe, du hast auf die Spitze getrieben, ne? Und wie ist es, wenn andere nicht mal lachen können, aber du? Und ich glaube, dass du das über dieses Absurde hast du eben dem ja das Reale genommen. Und das Reale war ja einfach zu schwer. Also, dass du es rumgedreht hast in eine ganz andere Ebene, denke ich, hat es dir die Erleichterung gebracht, ne?
Ja, das ist gut möglich. Ja, das ist ja auch, wenn jemand sagt, ach, mit 12 Jahren haben sie schon Zucker gekriegt. Dann sage ich, ja, genau, mit 12 ist mir die Süße des Lebens vergangen. So, ne? Wo dann erstmal der Arzt hat große Augen, okay, ja, aber sie wissen schon, dass das nicht stimmt. Ne? Sie wissen schon, dass es tatsächlich körperliche Ursachen gibt, bestimmte Einflüsse und alles, ne? Wo ich dann immer denke, oh ja. Also ich finde auch, man muss auch nicht immer alles realitätsneutral oder realitätgetreu erzählen oder auch immer dabei bleiben, weil, wie du gerade gesagt hast, die Realität ist ja schon oftmals so traurig und so, oh, so surreal teilweise, ne? Ich finde es gut, wenn eben man dann eben so die Absurdität auch deutlich macht, ne? Die ja die Realität bringt. Das reale Leben ist ja so absurd heutzutage, finde ich auch, ne? Und es wird ja aber nur dadurch so deutlich, die Absurdität, indem man eben wirklich das humorvoll betrachtet und dann eben auch so auf die Spitze treibt, ne? Anders wird
Ja, und es dann
oftmals
auch,
auch nicht sichtbar.
genau, und es dann auch nicht mehr erklären muss, ne? Also es ist dann so, und mit dem Spruch macht man nochmal so einen Fokus drauf. Und wenn es das Gegenüber nicht versteht, dann ist es natürlich immer schwieriger. Dann kann man es auch nur lassen, weil man sagt, der Witz, wenn man ihn erklärt, ist des Witzes tot. Und so ist es mit einem humorvollen Äußerung genauso. Das
Ja.
versteht man oder versteht es nicht, und dann lässt man es besser, ne? Also das zu erklären, meine ich, das lässt man
Ja,
dann
ja.
besser. Dann
Ja,
merkt man
ja.
halt, okay, Senderempfänger passt nicht, dann ist es halt so gelaufen. Ne?
Ja, ist so, oder?
Ja.
Und ich sage dann immer heute, ich suche mir die Menschen jetzt auch wirklich aus, mit denen ich zusammen bin, und das muss passen.
Ja,
Und
besser ist es.
meine Frau und ich, wir verstehen unseren Humor und wir lachen sehr viel und wir blödeln viel, witzeln viel. Und wir machen manchmal einfach wirklich nur ganz, so ganz simplen Blödsinn. Wie Kinder benehmen wir uns manchmal. Und manchmal sagen wir so, oh je, wenn uns jetzt jemand sehen könnte, ich glaube, die würden das bunte Auto bestellen, wir würden Zwangsjacken ankriegen und ab in die Klinik, ne?
Ha
Wir so kindisch sind. Aber wir zwei, wir leben das und wir lieben das und wir verstehen das. Ich finde es wunderbar, wenn man in seiner Welt ist, und es ist das Schöne. Man kann sich die Welt im Prinzip ja auch aussuchen als Erwachsener. Deswegen liebe ich auch mein Alter heute. Je älter ich werde, umso freier werde ich. Und umso weniger fühle ich mich gezwungen, mich irgendwie anpassen zu müssen an bestimmte Sachen. Das ist das Schöne. Wir können uns aussuchen, wem wir unsere Zeit teilen, unseren Humor teilen. Und wenn ich halt von humorlosen Menschen umgeben bin, dann habe ich eigentlich nur, aus einem humorlosen Menschen werde ich nie einen humorvollen Menschen machen. Ja, da braucht es viel mehr zu. Und manche Menschen werden es einfach auch nie oder können es einfach auch nicht. Ja, das muss man auch respektieren. Dann sage ich immer, nö, dann ist das so. Aber dann verlasse ich ihn. Dann verlasse ich diese Welt. Dann gehe ich in meine Welt und suche mir die Menschen, die zu mir passen, die meinen Humor verstehen, mit denen ich lachen kann. Ich muss mich ja nicht zu den Menschen dann gesellen, die meinen Humor nicht verstehen oder mit denen ich nicht lachen kann.
Ja,
Ja.
genau. Da haben wir wieder die freie Wahl. Ich würde gerne diese Aussage, die du eben gerade gesagt hast, dass du mit deiner Frau so einen Spaß haben kannst und dass sie dann sagt, Mensch, jetzt kommt das Auto und holt uns ab. Da möchte ich gerne den Übergang zu meinem Lachyoga-Übungsblock machen, weil das geht uns mit dem Lachyoga ja auch so, dass man oft in den Gruppen hört, oh, wenn mich jetzt der so und so sehen würde, Mensch, was der denken würde, obwohl der ja gar nicht da ist. Das haben wir ja auch so verinnerlicht, diese Haltung, wenn wir übermütig und albern und fröhlich sind, dass das was ist, wo man verrückt ist, nicht ganz gar ist, außer der Reihe. Das ist ja auch schon wieder so sanktioniert. Und das finde ich immer so interessant, dass man das sogar denkt, selbst wenn andere Menschen gar nicht da sind. Das ist auch eine Konfrontation, die wir oft beim Lachyoga so haben. Und da gibt es auch eine wunderschöne Übung, die mache ich gleich mal am Anfang. Ich wollte zwar eigentlich eine andere am Anfang nehmen, aber die passt gerade ganz schön. Also ich lade dich und die HörerInnen dazu ein, dass wir jetzt einen Übungsblock machen, so eine Übung nach der anderen. Mal einzeln sage ich, zu welcher Übung ich einlade. Und ja, dann machen wir die einfach mal zusammen. Und zwar gibt es eine Übung, die heißt verrückt. Dann nimmt man die rechte Hand und wischt sich vor dem Gesicht entlang und sagt, ich bin ein bisschen verrückt. Dann nimmt man die linke Hand und wischt sich vorm Gesicht entlang, ich bin ganz verrückt. Und dann wedelt man mit beiden Händen hin und her wie so ein Scheibenwischer. Ich bin total verrückt. Und dann macht man das Ganze nochmal und sagt mit der rechten Hand wieder vors Gesicht. Ich bin ein bisschen verrückt. Die linke Hand vom Gesicht wischen. Ich bin ganz verrückt. Und dann wedeln wir wieder mit beiden Händen und sagen, ich bin total verrückt und werfen die Arme nach oben und rufen, vor Glück!
Ah ja, okay.
Das machen wir nochmal, das zweite. Rechte Hand vorm Gesicht wischen, ich bin ein bisschen verrückt. Linke Hand wischen, ich bin ganz verrückt. Beide wie ein Scheibenwischer, ich bin total verrückt. Und die Arme
Oh, Glück.
hochwerfen, vor Glück! Nämlich letztendlich macht einen das alles ja froh und heiter. Ne? Das ist ja das Schöne.
Ja.
Ja, dann möchte ich euch bitten, dich bitten, sich vorzustellen, eine große Leinwand, ein Papier oder eine ganze Wand vor sich zu haben. Jeder kann sich aussuchen, was er bemalen möchte. Und dann haben wir entweder einen Pinsel in der Hand oder einen Stift, jeder wie er mag. Und dann könnt ihr da malen, wie ihr wollt. Oh, große Bögen. Hihihi, ja, haha. Und euch drüber freuen, dass ihr entweder über den Papierrand oder über die ganze Wand malt. Ah, Da fällt mir gerade ein, dass ich mal in einem Museumsraum gewesen bin, der gleichzeitig Café war. Und dann habe ich da Kaffee getrunken und habe zugeguckt, was da so an der einen Wand passiert. Und da dachte ich, das ist ja klasse. Da nahm jemand einen Pinsel und hat dann die Farbe an die Wand geschmissen. Oder einen Pinsel genommen, an einen Punkt angesetzt und ist da an der Wand entlang gelaufen, hat einen langen Strich gezogen. Und dann bin ich da zum Schluss hingegangen. Ich war schon am Gehen und sagte, das darf man das jetzt hier so machen? Ja, sagt sie, wollen Sie auch mal? Sag ich, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, aber das muss ich jetzt machen. Also stellt euch mal vor, ihr habt den Pinsel und schmeißt die Farbe, den gelben Klecks an die Wand. Oder man setzt den Pinsel an die Wand und läuft die ganze Wand entlang. Eben so verbotene Dinge tun und Spaß haben, das ist doch auch so befreiend.
Ja.
Dann dieser Wechsel aus einer Depressionshaltung in die Powerposition. Das können wir wunderbar machen, indem wir uns vorstellen, dass wir wie durch einen Strohhalm einatmen und dabei in die Kraftbrotzpose gehen. Das heißt, die Arme anbeugen, ne, so als würde man sich den dicken Bizeps zeigen. Ne? Also einatmen, dabei die Arme aufpusten, Kraftbrotzpose und dann beim Ausatmen die Arme wieder nach unten strecken. Ha! Einatmen, Kraftbrotzpose und nach Ausatmen. Ha! Wir tanken Mut und gehen in die Powerposition. Und dann wieder ha! Na, dass man immer wieder sich stärkt und sich nicht deckeln lässt, sich nicht in die kleine Position begibt, sondern ne, ich bin präsent, ich gehe in die Powerposition. Dazu passt auch das starke Ja, immer wieder Ja zu dem sagen, was man vorhat, was man macht oder gemacht hat. Wir trommeln mit den Fäusten auf dem Brustbein. Oh, dann gehen dabei die Arme nach oben, strecken uns und dann ziehen wir die Arme wieder runter und sagen Ja. Oh, Arme nach oben und Ja. Na, immer wieder ein klares Ja. Um die Wut, die Anspannung zu regulieren, gibt es die Übung das Boxen. Da kann man Hände fausten, sich vorstellen, man hat einen Punching Ball vor sich. Und dieser Punching Ball symbolisiert alles, worauf man einen richtigen Brass hat, auf die alten Lehrer oder auf wen auch immer, wer einen gebeutelt hat. Und dann kann man grimmig gucken und dann nach vorne boxen. Ha! Und dann sich wieder auslockern. Ach, den Wandel vollziehen. Es ist vorbei. Es ist eine andere Zeit. Oder wieder nochmal grammelig gucken, Fäuste und Ganz wichtig, immer wieder in diesen Wandel zu gehen. Nicht in irgendwas sich festzubeißen. Dann greife ich mal auf, was du gesagt hast, dass manchmal deine Bilder zerrissen worden sind, dass du so vorgeführt wurdest. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so ein Bild, was sanktioniert wurde und wir sagen uns, nee, das war eigentlich eine gute Sache und symbolisch zerreißen wir es jetzt selber und machen Konfetti draus. Ritsche, und dieses Konfetti schmeißen wir hoch und freuen uns, dass du jetzt ganz tolle andere Bilder malst. Ritsche, Ritsche, kleines Konfetti machen und Konfetti wegwerfen. Und das kommt neongelb und strahlend schön auf dich runtergerieselt. Ja, und um sich immer wieder selber auch Zuwendung zu geben, selber die Anerkennung. Na, manchmal kriegt man sie von jemand anderem nicht. Man kann sie sich gut selber geben. Und ich liebe die sogenannte Heli-Vigaisa-Umarmung. Da legt man die rechte Hand aufs Herz, die linke Hand auf die rechte Schulter, sodass man sich wie selber im Arm hat, kann sich dann so ein bisschen auch wiegen. Und das ist eine sich selber Zuwendung geben Übung, wo man praktisch sich als Erwachsener, so wie man jetzt ist, und das innere Kind, wie man mal war, gleichzeitig umarmt und damit Versöhnung findet mit dem Erwachsenen und dem kleinen Kind. Die rechte Hand auf dem Herzen symbolisiert die Verbindung zum inneren Kind. Die linke Hand auf der rechten Schulter symbolisiert die Haltung des Erwachsenen, wie wir jetzt sind. Und dann kann man sich so ein bisschen wiegen und das Gefühl haben, Mensch, das ist alles gut so. Alles in mir passt so. Ich habe mich lieb, so wie ich jetzt bin. Ah, kann man gut atmen. Das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, eine Geste, sich immer wieder mal selber zu beruhigen und sich was Gutes zu geben. Dann gibt es ja immer wieder Probleme, haben wir ja gesehen. Immer wieder tauchen Probleme auf. Da kann man sich mal vorstellen, stell dir vor, Susanne, du hast ein Riesenproblem vor dir liegen. So, oh, sind wir so, oh, so ein Problem. Oh. Und dann können wir die Handkante nehmen und ha, das Problem zerhacken. Problem. Und dann ha. Dann packt man das Problem und schmeißt es weg. Damit ist oft das Problem ja nicht weg, aber man kann sich mal Luft machen und den Kopf freischalten und manchmal erledigt sich das Problem sogar davon. Dann gibt es die sogenannte Spaß- und Humorbrille. Bei dir möchte ich gerne die Farbenbrille aufziehen, dass man Zeigefinger und Daumen zusammennimmt. Alle, die mitmachen möchten, können sich diese Brille aufziehen und dann können wir die schillerndsten Farben entdecken. Ah, die schillerndsten Farben, die das Leben hervorbringt, trotz Probleme. Dass man malen kann und dadurch sogar gut draufkommt. Schillernde Farben durch die Farbenbrille. Dann können wir den Zeigefinger nehmen. Das ist beim Lachyoga der Lachfinger. Und damit können wir uns überall am Körper antippen und können da Licht und Lachen hinschicken. Ich höre dich gar nicht, Susanne. Lachst du noch?
Ja.
Bist du noch da?
Ja, ich bin auch da.
Hohoho.
Und ich
Licht
mache
und
schön mit.
ach, wie schön. Licht und Lachen in jede Körperzelle schicken. Die Gelegenheit, du. Jeden Tag, immer mal zwischendurch.
Ja.
Und dann haben wir ja schon ein paar Mal von der Seele gesprochen, ne? Unsere wichtige Seele. Da können wir die eine Hand nehmen und sagen, das bin ich. Dann die andere Hand, das ist meine Seele. Und alles, was meine Seele belastet, lache und werfe ich weg. Das bin ich, das ist meine Seele. Und alles, was meine Seele belastet, lache ich weg und werfe es weg. Ja, und was man bei all dem, was wir tun, brauchen, ist immer wieder Hoffnung, Zuversicht und eine friedliche Haltung. Das können wir mit der Atmung machen, dass wir sagen, wir atmen ein. Und beim Ausatmen rieselt erfrischende Hoffnung, Zuversicht und Frieden über uns. Ah, das können wir uns vorstellen oder mit der Handbewegung begleiten. Beim Einatmen gehen die Arme hoch. Beim Ausatmen rieselt die Hoffnung, Zuversicht und Frieden über uns. Ah, dann können wir Altes abstreifen. Ah, wir reiben Altes ab. Altes, was klebrig an uns hängt, was uns hindert, was wir nicht mehr wollen. Und klopfen stattdessen auch wieder Licht und Lachen in uns hinein. Auch der Wandel, Altes immer wieder abstreifen, wenn wir merken, das Alte holt uns zu viel ein, weg damit. Ah, und das Neue in uns hineinklopfen. Positive Verstärkung. Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es wichtig mit dem Lachen, bei dir ist es wichtig mit dem Malen. Und das ist es jetzt die folgende Übung. Wir können uns sagen, wir sind glücklich, weil wir lachen. Ja! Wir sind glücklich, weil wir malen. Ja!
Ja.
Jeder Tag ist ein Geschenk. Ja! Wir sind alle wertvolle Menschen. Ja! Dann können wir noch unser Herz auftanken. Wir können die Hände aufs Herz legen. Und uns vorstellen, dass wir mit jedem Einatmen, ah, liebevolle Gedanken hinatmen, gute Wünsche, ah, Liebe, ah, Selbstliebe und alles, was wir in unser Herz getankt haben, was uns selber gut tut, schenken wir nochmal mit einem kräftigen, herzlichen Lachen auch an alle anderen Menschen.
Ja.
Ah.
Deine Lache ist wirklich auch ansteckend.
Ah, wie schön.
Ja,
Das
ich
ist
sitze
schön.
hier wirklich
Ah,
grinsend wie ein Honigkuchenpferd.
schön, 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 schön. Das freut mich. Ach, herrlich. Stellt euch mal alle vor, ihr habt eine Lachfahne, also eine Fahne. Da können wir einen Smiley drauf malen. Und diese Fahne, stellt euch vor, liebe Susanne, stell dir vor, jeden Morgen hissen wir diese Fahne. Ne?
Ja.
Jeden Morgen weht die Fahne mit dem Smiley. Wie du immer schön sagst, jeden Morgen können wir entscheiden, wie sind wir heute drauf? Was wollen wir verstärken? Ne? Die Smiley-Lachfahne erinnert uns da nochmal zusätzlich. Ah, ja, da möchte ich noch eine Übung, weil es ja auch ganz viel in der Geschichte, was du erzählt hast, wie hast du erlebt hast, immer was mit müssen und sollen, mit funktionieren zu tun hat. Nimm ja wieder eine Hand, die sagt, ich muss, die andere Hand sagt, ich soll. Dann nehmen wir beide Hände aufs Herz und sagen, ich bin. Und dann kommt wieder unser bestärkendes Ja. Ja. Ich muss, ich soll, Hände aufs Herz, ich bin.
Bin.
Und dann wieder
Ja.
Ja. Und eine allerletzte Übung. Also heute habe ich ganz viele Übungen, aber mir sind so viele Übungen zu dir eingefallen, zu deinem Thema. Die wollte ich jetzt doch gern zumindest alle kurz antitschen. Und man kann
Ja.
sie dann ja entsprechend oft machen. Na, eigentlich macht man die Übung ja länger, häufiger, aber ich wollte sie einfach vorstellen und jeder kann damit dann ja machen, was er möchte. Die Marionette. Die Marionette hängt ja nun mal an Fäden. Wir können uns vorstellen, immer zieht jemand an den Fäden. Und dann machen wir immer das, was der Marionettenspieler, die Marionettenspielerin mit uns macht. Aber plötzlich kommt das große Erwachen, ne? Bei dir kam ja auch irgendwann das große Erwachen. Und dann hast du plötzlich eine Schere und machst witsch, bitsch, bitsch. Und die Fäden werden durchgeschnitten. Juhu! Und du kannst machen, was du willst. Juhu!
Das
Alter!
klingt gut.
Ach ja,
Eine sehr
herrlich.
schöne Vorstellung.
Ja, ne?
Ja,
Eine wohltuende Vorstellung, oder?
und bildlich sehr gut vorstellbar auch, ne?
Ja, schön. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge. Und ich möchte dich noch fragen, was ist deine Botschaft noch an unsere Hörer? Hast du da noch was? Liegt dir noch irgendwas auf der Zungenspitze oder ist alles gesagt?
Also meine Grundbotschaft ist tatsächlich die, dass man, egal wie schwer was war oder auch noch ist, man darf nie den Glauben an sich selber verlieren und man muss immer irgendwie versuchen, weiterzumachen, seinen Weg zu gehen, vor allen Dingen sich trauen, seinen Weg zu gehen. Manchmal dauert es sehr lange, diesen Weg zu finden, aber ich sage immer, es ist nie zu spät. Ich selber bin 54. Ja, geht den Weg ja jetzt auch erst seit 3 Jahren. Das ist ja auch noch nicht so lange. Aber ich weiß, dass es sich trotzdem lohnt, auch wenn ich jetzt schon 54 bin. Es lohnt sich, diesen Weg weiterzugehen und immer weiter daran zu glauben, sich Ziele zu setzen und sein Ziel verfolgen und sich nicht von anderen abbringen lassen. Wer auch immer sagt, das kannst du nicht oder das schaffst du nicht oder guck mal, du bist behindert, mach das nicht oder das tut dir nicht gut. Wirklich an sich selber glauben und seinen Weg gehen, sich wirklich trauen, durchzuboxen auch und immer an sich glauben. Das ist wirklich das Wichtigste. Nie den Glauben an sich selber zu verlieren, weil tief in unserem Innersten ist das, was uns ausmacht und so wie wir gemeint waren, als wir auf die Welt gekommen sind, das ist da. Es ist oftmals nur vergraben, es ist verschüttet. Wir haben es selber in die Ecke gestellt und nicht mehr vorgehoben, aber es ist da. Und wenn es raus darf, wenn wir die Möglichkeit haben, dann müssen wir es nutzen, es rauszuholen und dann müssen wir alles daraus machen, das Beste daraus machen, was geht. Und wirklich dranbleiben, machen, machen, machen. Immer an sich glauben und an seine Werte glauben. Alles so machen, dass es sich für sich selber gut anfühlt, richtig anfühlt und nicht, wie es sich für andere anfühlt. Dass man sich selber gut fühlt in dem, was man macht und wie man es macht. Und seinen eigenen Weg finden, nicht den der anderen. Alle anderen gibt es immer schon. Wir eifern immer so vielen Idolen nach und wollen immer so sein wie, ach, was weiß ich wer. Der ganz viel Erfolg hat. ohne zu merken, dass wir selber so toll sind und Fähigkeiten haben, die einzigartig sind. Und in uns allen steckt so viel, viel, viel und viel mehr noch. Daran muss man denken und glauben. Man darf sich selber niemals aus den Augen verlieren. Das ist das Allerwichtigste. Bei sich bleiben und seinen eigenen Weg gehen. Ja, und das wünsche ich auch irgendwie jedem, dass jeder irgendwann die Möglichkeit hat, das zu entdecken, zu sehen und diesen Weg auch zu gehen. Und ja.
Das ist eine tolle Botschaft. Vielen, vielen Dank und mit so viel Herzblut gesagt. Ja,
Das ist das, woran ich glaube, ne? Und das ist
das
das,
merkt
was
man auch.
hat
Das
sich aus,
ist, ja.
was mein ganzes Leben, ne? Ah, das ist so dieses, was mir so aus dem Herzen tatsächlich auch spricht, weil
Ja.
ich selber so, ja, alles Mögliche erlebt habe. Und viele sagen immer, ach, das sagst du immer so leicht alles, ne? Und dann sage ich immer, nein, ich sage nicht, dass es leicht ist. Und ich sage es auch nicht leicht, ja, dass, während ich das sage, ist immer ganz viel Hoffnung auch vor allen Dingen für mich dabei, weil ich weiß, wie viele Menschen es gibt, die ein schlimmes Schicksal hatten oder die viele schlimme Sachen im Leben erlebt haben. Es sind sehr viele Menschen in Kliniken begegnet und ich weiß ja auch, dass ich nicht alleine bin. Ich will eben wirklich all denen da draußen Mut machen, egal ob psychische oder physische Schwierigkeiten oder auch egal welche Gesinnung, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Lebt euer Leben und macht, was euch glücklich macht. Ihr habt nur das eine Leben, ihr bekommt keine zweite Chance. Lebt euer Leben und nicht das der anderen oder was andere eben erwarten.
Ja, schön. Ja, das denke ich auch. Bevor ich es vergesse, gibt es zeitnah in, ja, in der nächsten Zeit, zeitnah in der nächsten Zeit, super. Gibt es da eine Ausstellung, wo man deine Bilder bewundern kann?
Also jetzt momentan habe ich gar nicht so viel geplant. Ja, erstmal London im Juli. Da fokussiere ich mich jetzt natürlich auch drauf, weil ich auch vor Ort da sein werde, eine ganze Woche. Ich werde also auch tatsächlich jeden Tag mindestens 2 Stunden vor Ort in der Galerie sein,
Ah
für
ja.
Menschen, die Fragen haben oder nette Begegnungen, wie auch immer. Und für alle, die Lust haben, mit mir Autodidakte, nicht studierte Künstlerin, doch ausstellen zu wollen und die der Meinung zu sind, es lohnt sich trotzdem. Ich hätte durchaus noch Kapazitäten für Ende des Jahres frei, habe aber für nächstes Jahr schon einige Sachen geplant. In Düsseldorf eine Ausstellung, eine größere. Das geht sicherlich auch immer weiter. Und ja, wie gesagt, wer Interesse hat oder Lust hat, mit mir auszustellen, der kann sich gerne bei mir melden. Ich bin da immer sehr, sehr offen und freue mich auch über die Anfragen.
Ja, ist doch wunderbar. Also es lohnt sich allemal, mit dir eine Ausstellung zu machen. Ich finde deine Bilder einfach toll. Die sich dafür interessieren können, ja, da auf deiner Seite sich da schon mal ein bisschen was anschauen. Ja, und sonst dann nächstes Jahr in Düsseldorf.
Genau.
Liebe Susanne, zum Schluss lache ich immer gerne noch eine Runde mit meinem
Ja.
Interviewpartner. Dir, magst du noch eine Runde lachen?
Ja.
Ja, komm, dann lachen wir mal.
Ja.
Das war gar nicht so einfach so auf Anhieb, nicht? Du hast zwischendurch so ein
Nee, das
tolles
ist
Lachen und
wirklich,
dann soll man
also,
lachen, ne?
da man jetzt kein Bild hat, sieht man nicht, dass ich wirklich bis über die Ohren grinse. Das ist wirklich so, ne? Oder
Schön.
lächle oder glücklich bin. Man sieht es jetzt leider nicht, aber es ist tatsächlich so. Also ich lache innerlich vor allen Dingen, weil ich mich ganz dolle wohlgefühlt habe in diesem Gespräch mit uns und dieses Lachen und alles. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach, so auf Kommando
Ja,
loszulachen. Ich glaube, das muss ich noch üben, etwas. Das ist was, was ich noch nicht so beherrsche.
genau. Ja, das ist das. Herrlich. Das ist einfach, man muss sowas ja nicht, was soll ich sagen? Es ist einfach auch nochmal ein Tool, was man haben kann, was zusätzlich einfach gut tut. Ich freue mich sehr, dass du das nochmal beschrieben hast, wie du gerade als Honigkuchenpferd da sitzt.
Ja.
Eine schöne Vorstellung. Darf sich jetzt jeder sein eigenes Bild malen im Geiste, du als Honigkuchenpferd.
Ja, und meine Frau, wenn meine Frau jetzt gleich ins Zimmer kommt, wird sie wahrscheinlich als erstes fragen, was ist los? Warum lächelst du so debil? Das ist nämlich tatsächlich häufig so, dass ich auf dem Sofa sitze oder irgendwo und einfach lächle und da vor mich hinlache so oder hinschmunzle und dann kommt sie rein und denkt, warum lacht sie? Es ist kein Radio an, es ist kein Fernseher an. Warum lacht sie jetzt? Ne? Und dann stellt sie mir tatsächlich oft die Frage, Schatz, was ist los? Warum lächelst du so debil?
Also ich finde, das könnte sie doch ganz gut mal positiv
Ach, das,
ummünzen.
ja, das ist ja auch lustig gemeint und wir
Ja,
lachen
ja.
dann auch immer. Ich muss dann auch immer lachen, wenn sie diese Frage
Ja,
stellt.
ja. Sie meint's
Und
ja, sie meint's ja spaßig,
genau. Das ist halt
ne?
also auch so unsere Art von Humor, ne? Und wir verstehen
Genau.
den. Wir müssen tatsächlich dann immer beides ja darüber lachen, wenn sie diese Frage stellt.
Ja, ist ja auch schon auch schön, wenn man dann so sein Spielchen damit auch so hat, ne?
Genau.
Ach, herrlich. Liebe Susanne, ich bedanke mich sehr für dieses wunderbare, ganz ausführlich schöne Gespräch, was, glaube ich, so den Hörern, Hörerinnen ganz schöne Impulse geben kann. Und ich wiederhole mich, schaut Ihre Bilder an.
Ja, liebe Silvia, ganz lieben Dank für diesen wundervollen Podcast. Auch ich nehme ganz viel hier mit, vor allen Dingen deine Yoga-Übung. Da werde ich auf jeden Fall jeden Tag mal eins vornehmen, das wirklich auch zu verinnerlichen. Da hoffe ich auch, dass jeder Zuhörer auch davon sich ein bisschen was mitnehmen kann. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, dass du mich auserwählt hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen erreichen konnte und freue mich, wenn die Menschen einfach auch jetzt mitlachen können mit uns und mit uns freuen können.
Ja, das hoffe ich auch. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag
Dir auch,
und
danke.
und heiter weiter.
Ja, weiter. Und machen,
Tschüss.
lachen.
Ja, genau, machen, lachen.
Tschüss.
Tschüss.
Ja,
Tschüss.
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 Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.